Deutschlandfunk zur Diskussion.
Menschen zwischen den Fronten. Europas Flüchtlingspolitik. Die Diskussionsleitung hat Peter Kapern.
Nein, auch dieses Problem hat sich nicht über Nacht verflüchtigt. Wie schon gestern und vorgestern auch heute wieder dieselben Bilder an der griechisch-türkischen Grenze. Verzweifelte Menschen, die versuchen, auf das Territorium eines EU-Staats zu gelangen. Entschlossene Grenzschützer, die genau das verhindern wollen. Und eingehüllt ist die ganze Szenerie in dichte Tränengasschwaden. Der türkische Präsident Erdogan hat die Grenze für geöffnet erklärt und Europa verfällt in Panik. Panik davor, noch einmal eine Flüchtlingsbewegung wie 2015 erleben zu müssen. Wir diskutieren heute über Ursachen und hoffentlich auch über Auswege. Meine Gesprächspartner hier bei mir im Studio in Brüssel: Lena Dupont, Europaabgeordnete der CDU, und Norbert Neuser, Europaabgeordneter der SPD. Und zugeschaltet aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin ist Gerald Knaus, Migrationsforscher beim Think Tank European Stability Initiative. Er ist gewissermaßen Erfinder oder Miterfinder zumindest des Flüchtlingsabkommens, das die Europäische Union mit der Türkei 2016 geschlossen hat. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Ich möchte gerne beginnen mit einer Frage und die Richtung Berlin richten. Herr Knaus, steht uns eine Wiederholung all dessen bevor, was wir 2015 in Europa erlebt haben?
Also ich glaube, es gibt sehr große Unterschiede. Und in vielerlei Hinsicht könnte diese Krise um vieles schlimmer werden. Nicht, dass jetzt wieder 1 Million Menschen nach Deutschland kommen, das halte ich für unwahrscheinlich. Aber die Eskalation, die wir jetzt an der europäischen Außengrenze sehen, kennt von ihrer Logik her keine Grenze. Als nächstes müssen die europäischen oder griechischen Grenzschützer, die an dieser Grenze stehen, wenn sie nicht das Gesicht verlieren wollen, in der Logik vom Grenzschutz, wie wir ihn seit einigen Tagen versprochen bekommen, zu immer drastischeren Mitteln greifen. Schon längst wurden alle roten Linien überschritten. Wir haben das Asylrecht aufgegeben, ein Grundrecht in der EU-Verfassung, in allen Konventionen und Verträgen. Wir haben gesagt, dass jeder, der die Grenze überschreitet, einfach, und ich weiß von Freunden, die das vor Ort auch gesehen haben, von Menschen ohne Uniform in Autos ohne Nummernschilder gepackt werden. Wir haben den Traum von Donald Trump verwirklicht, an einer Außengrenze zu zeigen, dass man nur unter Umgehung aller Standards, die wir noch vor 4 Jahren so hochgehalten haben, versucht, Grenzen zu kontrollieren. Und das Zeichen an die Türkei, jetzt wenn Sie die türkischen Medien lesen, die natürlich staatlich auch gelenkt sind und eine Botschaft verbreiten wollen, dann haben Sie das Bild, wir haben 3,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen, die EU will, dass die alle hier bleiben und kaum gehen ein paar Tausend, die in die EU wollen, an die Grenze, wird auf sie geschossen. Die Europäer sind Heuchler. Das ist das Bild in Ankara. Und in Griechenland ist das Bild, wir haben es mit einem Erpresser zu tun. Diese Menschen, die hier kommen, sind keine Flüchtlinge oder Migranten, das sind eine Waffe in den Händen eines Erpressers und wir müssen ihn niederringen. Und diese Logik wird am Ende viel mehr zerstören an unserem Respekt für Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, als das, was 2015 passiert ist. Und am Ende werden jene wie Donald Trump triumphieren, die seit Jahren schon sagen, all diese universellen Menschenrechte, all diese Konventionen, all diese Gerichtsurteile, all diese selbst auferlegten Beschränkungen, wir können sie uns nicht mehr leisten. Die Welt ist ein Dschungel und wir müssen viel brutaler werden. Und das ist dann eine wirkliche Niederlage für Europa.
Frau Dupont, also die Beschreibung, wenn ich sie von Herrn Knaus noch mal ganz knapp zusammenfassen sollte. Es werden zwar nicht so viele Menschen den Fluchtweg nach Europa suchen, vor allem nicht nach Deutschland, wie das 2015 der Fall war. Aber moralisch steht Europa absehbar vor dem Bankrott. Sehen Sie das genauso kommen?
Ich würde es ganz gerne in der Diskussion auch noch mal so ein bisschen auffächern, weil wir, glaube ich, zwei unterschiedliche Stränge hier gerade gleichzeitig lösen müssen. Da gebe ich Ihnen, Herr Knaus, vollkommen recht. Die Situation von 2015 ist uns noch in sehr, sehr guter Erinnerung. Und die Herausforderung, vor der wir gerade stehen, ist, dass wir in den letzten Jahren ja nicht weitergekommen sind, was die europäische Antwort angeht. Das heißt, wir haben die Ausgangssituation an der griechischen Grenze. Nicht nur da im Übrigen, aber schwerpunktmäßig momentan da, dass wir die aktuelle kritische Situation auf den griechischen Inseln an der türkisch-griechischen Grenze lösen müssen, vor dem Hintergrund dessen, dass mit der Türkei natürlich oder mit dem Erpressungspotenzial in Anführungsstrichen, das der türkische Staats- und Regierungschef ja gerade sehr intensiv nutzt oder nutzen möchte, da natürlich eine ganz neue Dynamik reingebracht hat. Das heißt, wir haben das Grundproblem, dass die europäische Antwort bisher noch nicht so weit ist, wie wir es gerne gehabt hätten, insbesondere was das Asyl- und Migrationssystem angeht. Und wir dadurch natürlich anfälliger sind für die Erpressungsversuche von Erdogan. Ich würde aber gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und deutlich machen, dass wir, wenn wir auf europäischer Ebene zu einer Lösung kommen wollen, tatsächlich mit dem effektiven Grenzschutz anfangen müssen. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir vorhersagbare, kontrollierbare Steuerungsmechanismen auch entwickeln können. Und die Grundvoraussetzung dafür ist das Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten, was in den letzten Jahren gelitten hat. Unter anderem, weil wir eben nicht vorwärts gekommen sind.
Herr Neuser, Sie kommen aus Rheinland-Pfalz. Haben Sie schon Rückmeldungen von Ihrer Basis, von Ihren Wählern, aus Ihrem Wahlkreis, auf die Bilder, die wir in den letzten Tagen von der griechisch-türkischen Grenze gesehen haben? Was bestimmt diese Rückmeldung, wenn Sie die haben? Also herrscht da Furcht? Herrscht da Entsetzen? Oder was herrscht da vor? Was hören Sie von Ihren Wählern?
Es gibt Rückmeldungen und die betreffen in erster Linie die Situation 2015. Man hat Angst, dass wir ähnliche Situationen erleben wie 2015. Ich will aber nochmal zurückkommen auf den Deal, den die EU mit Erdogan gemacht hat. Ich war zu Beginn sehr skeptisch gewesen, muss aber sagen, dass der Deal gehalten hat, bis jetzt. Wir gingen alle davon aus, dass wir erpressbar sind. Und was wir mit dem Deal erreicht hatten, war eigentlich Zeit zu gewinnen. Wir haben gleichzeitig erreicht, dass die Flüchtlinge in der Türkei blieben, dass sie einigermaßen vernünftig versorgt wurden. Die Türkei ist ein Drittstaat, der sicher ist. Und wir haben damals mit dem Deal eigentlich nur Zeit gewonnen. Und diese Zeit hat die Europäische Union, haben die Mitgliedstaaten leider verstreichen lassen.
Wir haben jetzt in diesen Eingangsstatements ganz viele Punkte gehört, die wir aufgreifen müssen, die wir vertiefen müssen. Ich versuche, diese Diskussion ein wenig zu strukturieren und mir scheint es angebracht, mal ein wenig geografisch vorzugehen. Von sozusagen Südost nach Nordwest sollten wir uns durch diese Problemlage durcharbeiten, weil ich glaube, dass das Problem, über das wir sprechen, weit über diese Bilder, die uns jetzt alle präsent sind, von der griechisch-türkischen Grenze, von diesem Hotspot, dass die weit darüber hinausgehen. Schauen wir auf die Lage in Syrien. Seit Jahren tobt dort ein Bürgerkrieg. Millionen von Menschen sind geflohen, fast 4 Millionen allein in die Türkei. Derzeit läuft, das kann man wohl so sagen, der Endkampf um die Stadt, die Region Idlib, die letzte Rebellenhochburg. Syriens Diktator Assad und sein Schutzherr Wladimir Putin wollen Idlib erobern und das versucht der türkische Präsident Erdogan im Bündnis mit islamistischen Milizen zu verhindern. Und als Ergebnis flüchten viele Menschen Richtung Norden, eben Richtung Türkei. Herr Knaus, gibt es einen Zusammenhang zwischen der Tatsache, dass Erdogan seine Drohung, die Grenzen zu öffnen für Flüchtlinge, die nach Europa wollen, gerade jetzt wahrgemacht hat, die Drohung war ja nicht neu, und der Entwicklung um Idlib?
Also ich glaube, der wichtigste Grund dafür ergibt sich aus zwei Dingen und sicher die Entwicklung an der syrisch-türkischen Grenze ist einer davon. Die Angst in der Türkei bei einer neuen großen Fluchtbewegung aus Syrien alleingelassen zu werden, war schon vorher groß. Sie haben es gesagt, es sind in der Türkei mehr Flüchtlinge als in jedem anderen Land der Welt seit vielen Jahren. Es sind in der Türkei 3-mal mehr Syrer als in der gesamten Europäischen Union. Und in der Türkei hat sich im letzten Jahr die Stimmung insofern gewandelt, als den Leuten bewusst wird, diese 3,5 Millionen Syrer werden bleiben. Assad bleibt an der Macht, auch aufgrund der Unterstützung vom Iran und von Russland. Viele sind vor Assad geflohen. Syrien ist zerstört. Assad hat auch kein Interesse, dass Leute zurückkommen. Das heißt, die Türkei hat jetzt eine neue Minderheit, die 4% der Bevölkerung ausmacht. Und es gibt Leute in der Türkei, die das für problematisch halten. Die sagen, wie soll das weitergehen? Und das hat sich auch bei den Wahlen ausgedrückt. Zum ersten Mal seit vielen Jahren war das ein großes Thema im Wahlkampf in Istanbul. Der Bürgermeister, der dann auch gewonnen hat, der Kandidat der Opposition, hat versprochen, er wird dafür sorgen, dass weniger Syrer in Istanbul sind. So, das ist der Hintergrund.
Muss man dafür, Herr Knaus, Verständnis haben? Frage ich auch hier in meinem Studium. Muss man dafür Verständnis haben? Ich meine, ich frage mich gerade, was wäre in Deutschland los, wenn plötzlich zum Wahlkampfthema die Frage würde, ob 3,5 Millionen Flüchtlinge möglicherweise dauerhaft bleiben würden und nicht wieder gehen werden?
Ich denke, wir haben zu wenig die Situation in der Türkei auf dem Schirm. Die Situation ist in der Tat so seit 2015 und es gibt im Grunde genommen keine Verbesserung für die Situation. Ich war selbst an der Grenze in der Osttürkei 2015 bereits. Ich habe gesehen, dass viele Menschen in Lagern sind. Ich habe gesehen, dass viele Syrer Wohnungen angemietet haben. Ich habe gesehen, dass Syrer in Garagen, in Verschlägen vegetiert haben. Die Menschen, die seit längerer Zeit dort sind, drängen auf den Arbeitsmarkt. Auch dies ist ein Punkt, den wir berücksichtigen müssen bei dieser ganzen Diskussion. Der Punkt ist nur der, wie kriegen wir die Situation in Idlib einigermaßen beruhigt? Und ich denke, dass hier dringend mit Erdogan, mit Putin und auch mit Assad gesprochen werden muss. Assad wird an der Macht bleiben und deswegen, denke ich, müssen die Verhandlungen mit Putin, mit Erdogan und unter Einbeziehung dieses syrischen Regimes geführt werden.
Frau Dupont.
Ich glaube, in den Wortbeiträgen ist ja jetzt auch schon deutlich geworden, wie kompliziert die Ausgangslage eigentlich ist. Und ich glaube, es ist so der feine Unterschied zwischen nachvollziehen und verstehen. Die Situation, in der sich die Türkei gerade befindet, kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn auch es einige Verständnisprobleme sozusagen gibt. Und das, was jetzt passiert ist, ich glaube, wir sind uns ja auch alle darüber einig, dass auch die Signale aus Berlin tatsächlich in keinster Weise waren, dass wir nicht auch über eine Fortsetzung des Abkommens gesprochen haben, sprechen wollen, sprechen können. Es ist immer nur so ein bisschen die Frage, mit welcher Art und Weise erreicht man, mit welcher Art und Weise bringt man die Leute zurück an den Verhandlungstisch. Also grundsätzlich, erster Strang, Syrien-Konflikt ist ganz klar der Appell, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Weil ich dazu auch wenig Alternative sehe, wenn ich ehrlich sein soll. Gerne auch unter der Moderation oder dem Begleiten der Europäischen Union. Und der zweite Punkt ist tatsächlich, wenn wir uns die Auswirkungen angucken, diejenigen, die jetzt gerade an der türkisch-griechischen Grenze sind, sind ja nicht diejenigen aus Idlib, sondern es sind diejenigen, die schon in der Türkei gewesen sind, die teilweise in wie von wem auch immer organisierten Bussen an die Grenze gebracht worden sind. Also es sind diejenigen, die tatsächlich schon so etwas wie Obhut hatten. Und mit dem Versprechen, dass die Grenzen offen seien und man kann einfach Grenzen nicht einseitig für offen erklären, das funktioniert nicht, dann eben auch an die Grenze gebracht worden sind. Das heißt, das zynische Spiel von Erdogan, darüber auch den Druck auf die Europäische Union zu erhöhen und im Grunde genommen ja letztendlich auch zu versuchen, ihn damit auch die Europäische Union in den Konflikt mit hineinzuziehen, kann nicht Ausgangsbasis für ein Verhandeln auf Augenhöhe sein.
Herr Knaus, ich hatte Sie eben unterbrochen, als Sie die unterschiedlichen Gründe dafür liefern wollten, warum gerade jetzt Erdogan seine Drohung wahrgemacht hat und die Grenzen für Flüchtlinge Richtung Europa geöffnet hat. Es fehlte, glaube ich, noch die Komponente Lage in Nordsyrien. Sie können sie jetzt nachtragen.
Nein, der zweite Punkt, der schließt direkt an, was die Abgeordnete Dupont gerade gesagt hat, nämlich der Zeitpunkt. Wir haben also eine dramatische Situation in Nordsyrien, diese Angst vor einer neuen Massenflucht, aber wir haben gleichzeitig, und das ist für mich unverständlich, nach 4 Jahren, in denen die Europäische Union solidarisch, nämlich alle gemeinsam, Geld aufgestellt haben, um die Lage der Syrer in der Türkei zu verbessern, Geld, das für die Türken der Kern des Abkommens war, das sie vorgeschlagen haben im März 2016, in der ersten Märzwoche, das war ja das, was sie bekommen haben aus dem Abkommen. Es gab keine Visaliberalisierung, es wurden keine Beitrittskapitel eröffnet, aus verschiedenen Gründen, die nicht an der EU liegen. Aber das, was die Türken herausbekommen haben und warum sie kooperiert haben, 4 Jahre lang, war diese für sie lebenswichtige finanzielle Unterstützung. Mit der gehen Kinder in die Schulen, mit der wird medizinische Versorgung finanziert und mehr als die Hälfte der Syrer im Land hat Sozialhilfe jeden Monat auf eine Kreditkarte. Und jetzt hat die Europäische Union, nachdem versprochen war, das ist für 4 Jahre und das wird bis Ende 2019 alles verplant, das ist auch erfolgt, noch nicht ausgezahlt, aber verplant, hat die Europäische Union aus mir unbegreiflichen Gründen, bevor es irgendeine Erpressung gab, klargemacht, dass sie eigentlich nicht darüber nachdenkt, das zu verlängern. Deutschland ja. Aber im EU-Budget, das vorgelegt wurde von der Kommission, wo viel über Migration und Grenzschutz die Rede ist, und auch in den internen Diskussionen, wann sollte man mit der Türkei reden? Ich habe mit meinen Kollegen auch in Brüssel, mit Kollegen in der Kommission gesprochen. Da gab es überhaupt kein Zeichen, weil einige Mitgliedsländer gedacht haben, schauen wir mal, ob das auch geht ohne diese Geldsumme. Das heißt, wir hatten ein erfolgreiches europäisches Projekt, dass das Beste war im Bereich Fluchtursachenbekämpfung, was die EU seit Jahrzehnten gemacht hat, solidarisch von allen Europäern finanziert, mit dramatischen Auswirkungen. Die Zustände von 2015 für die Syrer haben sich für Millionen verändert in der Türkei, aufgrund auch dieser Unterstützung. Und das war der Grund, dass die Türkei geholfen hat, dass der Migrationsdruck auf Griechenland dramatisch gesunken ist. Und dann haben wir jetzt einige Monate lang einfach so getan, als würden die Türken, und jetzt verstehe ich die Realisten nicht, die ja alle nicht unbedingt davon ausgehen, dass Herr Erdogan ein großer Altruist ist und in der Früh aufwacht und sich denkt, wie kann er der EU helfen? Die Türken haben das gemacht aus Eigeninteresse. Dass das wichtigste Eigeninteresse der Türken diese Unterstützung war und dass wir das einfach nicht vorangetrieben haben. Dass die Bundeskanzlerin in der Türkei vor ein paar Wochen nichts zusagen konnte, weil es in der EU keinen Konsens gab. Und dass jetzt davon gesprochen wird, ja, Herr Erdogan müsste jetzt unbedingt seinen Teil des Abkommens weiter erfüllen, obwohl das, was wir der Türkei eigentlich angeboten haben, für die nächsten 5 Jahre derzeit im EU-Budget gar nicht vorgesehen ist. Also als Realpolitiker war das von unglaublicher strategischer Blindheit und ein fataler Fehler.
Klaus, das muss ich noch mal ein wenig zuspitzen und jetzt hier an meine Gesprächspartner in Brüssel weiterspielen. Also, wenn ich das richtig verstehe, was Sie sagen, dann ist Recep Tayyip Erdogan, der türkische Staatspräsident, vollständig zu Recht von der Annahme ausgegangen, er hat davon ausgehen müssen, dass er bei der Bewältigung der zusätzlichen Lasten, die durch die neue Flüchtlingswelle mutmaßlich aus Nordsyrien auf ihn zukommt, von der Europäischen Union im Stich gelassen wird. Und das sage ich jetzt in eine Atmosphäre hinein, hier in Brüssel, in der sehr leicht davon die Rede ist, dass Erdogan erpresserisch vorgeht und zynisch vorgeht. Herr Neuser.
Ja, mit äußerster Vorsicht. Also ich denke, wenn Zusagen gemacht sind an Erdogan, die waren gemacht, muss man dazu stehen. Die Gelder wären auch nicht größer geworden, weil eine Menge an Infrastruktur geleistet wurde. Wir haben Schulen, zum Teil müssen nur die laufenden Kosten noch weiter finanziert werden. Bei den ganzen Diskussionen...
Das sagen Sie so, nur die laufenden Kosten.
Ja gut, die sind schon
Herr
erheblich.
Herr Klaus hat gerade darauf aufmerksam gemacht, dass die türkische Regierung davon ausgehen musste, dass sie bei der Bewältigung dieser laufenden Kosten von der Europäischen Union nicht unterstützt werden würde.
Das ist ja der Fehler, den die EU macht. Wir haben die Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen. Da war dieses Thema Fortsetzung der Zahlung an die Türkei kein Thema. Da war die Frage Frontex kein Thema gewesen.
Ja.
Die Bombardierungen in Idlib, die sind nicht erst jetzt gekommen, die laufen seit Juli 2019. Also Zeit genug zu reagieren. Ich kann jetzt nicht abschätzen, inwieweit Angela Merkel eine Einzelkämpferin war, aber zumindest ist es der EU nicht gelungen, gemeinsam hier mit einem Konzept anzutreten.
Frau Düppmann, mit irgendetwas, was Sie gerade gehört haben, waren Sie erkennbar, optisch erkennbar, nicht ganz einverstanden. Sagen Sie uns, was es war.
Tatsächlich ein Stück weit mit der Aussage, dass die EU sozusagen jetzt in den letzten Wochen und Monaten nur untätig zugesehen hat und dass es keine Erpressung im Vorfeld auch schon gegeben hätte. Natürlich müssen wir bei aller internationalen diplomatischen Vorsicht mit dem Wort Erpressung und zynisch und so weiter und so fort, gar keine Frage. Aber es gab Äußerungen unterschiedlichster Art vom türkischen Staatspräsidenten, die in dem Moment aktuell vor allen Dingen oder in dem zur damaligen Situation vor allen Dingen darauf abzielten, dass er gerne die Gelder doch in den eigenen Haushalt fließen lassen würde und sich daran gestoßen hat, dass die Kriterien der EU unter anderem waren, dass es eben an die Organisationen vor Ort fließt. Und das ist tatsächlich auch, glaube ich, das, was auf europäischer Ebene jetzt auch nochmal deutlicher gemacht worden ist. Also meinem Empfinden nach gab es nie einen Dissens darüber, ob die Türkei weiter unterstützt werden soll oder nicht. Die Frage ist vielleicht ein Stück weit untergegangen unter der Neubildung der Kommission, den allgemeinen Haushaltsberatungen. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, was die Frage Frontex auch im Haushalt angeht. Der kleine Einschub dazu, es ist eine katastrophale Situation, dass der Rat in der vorvergangenen Woche ernsthaft darüber nachgedacht hat, die Mittel für Frontex wieder zurückzufahren. Ich glaube, das ist deutlich geworden, dass es nicht sinnvoll sein kann.
Ich möchte kurz unterbrechen, Frau Dupont. Sorry, Sie haben gleich wieder das Wort, aber das möchte ich jetzt nochmal zurückspielen nach Berlin. Also, Herr Knaus, das war kein strategisches Versagen, kein Versagen der zwergenhaften Realpolitik auf europäischer Ebene. Die hatten einfach in letzter Zeit keine Zeit dafür, sich mit dieser Frage, wie helfen wir der Türkei, weiter zu beschäftigen.
Also das wäre dann ein unverzeihliches strategisches Versagen. Es gibt in Brüssel keine Illusionen über den Stand der Beziehungen zur Türkei. Wir wissen, wie angespannt die ganzen letzten Jahre waren. Und wir wissen, wie wenig Vertrauen in Brüssel und in europäischen Hauptstädten und auch in Ankara noch vorhanden ist. Das Einzige, was wirklich funktioniert hat, war diese substanzielle Hilfe, die in beiderseitigem Interesse war. Frontex kann in dieser Situation nichts bewirken. Ein Grund, warum die Grenzstaaten nicht erpicht sind, weder Ungarn, die Ungarn wollen überhaupt keine Frontex-Verstärkung, weil die sagen, wir brauchen keine Grenzschützer, die können ja eh niemanden zurückstoßen, wir brauchen Soldaten. Ein Grenzschützer kann registrieren, kann identifizieren, kann Gespräche führen, aber er kann niemanden daran stoppen, eine Grenze zu überschreiten. Vor allem kein deutscher Bundespolizist an der griechischen Grenze. Und die Griechen haben keinen Mangel an Grenzschützern. Was wir brauchen, ist die Fähigkeit, schnell zu unterscheiden, wen wir zurückschicken können im Rahmen unserer Gesetze und Konventionen. Und dazu brauchen wir Verfahren, dazu brauchen wir eigentlich Asylverfahren. Und die haben wir auf den griechischen Inseln nicht hinbekommen und darum ist dort die Spannung so gestiegen. Aber das wirkliche Problem ist die Hilfe für die, also diese 6 Milliarden, meine Frage ginge zurück jetzt an Frau Dupont. Wird das Europäische Parlament darauf bestehen, weil es sinnvoll ist für Europa, für Griechenland, für die Türkei und für die Fluchtursachenbekämpfung und Verbesserung der Lebenszustände von Millionen, dass es auch in den nächsten 5 Jahren 6 Milliarden für die Türkei gibt, denn die Zahl der Flüchtlinge nimmt zu. Jedes Jahr werden 100.000 syrische Kinder geboren und wir erwarten, dass mehr kommen. Natürlich werden wir dann darauf bestehen, dass das nach unseren Regeln ausgegeben wird und den Flüchtlingen und nicht dem Haushalt zugutekommt. Das ist sowieso außer Frage.
Also Frau Dupont, genau mit diesem Dreh wollte ich die Frage jetzt wieder zu Ihnen zurückspielen. Bevor wir uns dann der Situation an der türkisch-griechischen Grenze widmen und uns sozusagen thematisch weiter nach Nordwesten bewegen, kann die Türkei zuverlässig damit rechnen, dass die EU ihr weiterhilft über die bereits verplanten, ausgegebenen 6 Milliarden hinaus?
Wenn sich alle wieder gemeinsam an den Verhandlungstisch begeben, wenn das Drohpotenzial runtergefahren wird, wenn insgesamt eine Entspannung in die Situation eintreten kann, auch von Seiten der türkischen Regierung, dann wird man am Ende eine Summe festlegen können, über die verfügt werden kann. Denn dass das Abkommen funktioniert, dass tatsächlich, wie Sie, Herr Knaus, es vorhin auch angesprochen haben, dass damit Schulen, medizinische Einrichtungen, Infrastruktur vor Ort finanziert wurden, die all dem nach, was wir so beobachten können, auch gut funktionieren, steht außer Frage.
Wir haben keine andere Alternative. Wir müssen als Europaparlament mit den Fraktionen zusammenarbeiten, die europapolitisch gut orientiert sind. Und ich denke, wir müssen da zu einer gemeinsamen Lösung, zu einem gemeinsamen Signal kommen.
Aber allein wird das Europaparlament das nicht auf den Weg bringen können, weil zunächst müssen die Mitgliedstaaten ihre Geldbörse öffnen.
Das ist der andere Punkt, der verhandelt werden muss, wenn man sieht, wie die Diskussion um den mehrjährigen Finanzrahmen läuft. Das ist eine einzige Katastrophe. Wir sollen als Europa mehr Aufgaben übernehmen. Hier ist eine ganz entscheidende Aufgabe, aber die Finanzierung ist absolut unsicher.
Kann ich mal sagen, weil gestern ich habe gerade in der österreichischen Presseagentur gesehen, der österreichische Außenminister war in Athen, hat gesagt, keine weitere Hilfe für die Türkei. Das heißt, ich glaube, was wir hier verabsäumen ist, oder nicht in den Blick nehmen, ist, dass es eine ganze Reihe von Staaten gibt, die tatsächlich sich fragen, warum sind sie von diesem Problem betroffen? In die meisten Länder Europas kommen keine Flüchtlinge. Die Flüchtlinge kommen nach Griechenland, reisen durch den Balkan, durch Kroatien und kommen dann nach Deutschland zum Großteil. Und ich glaube, ein Grund, und jetzt, wir sollten nicht naiv sein, es ist schwierig, über Milliarden zu reden, ein Grund, warum es keinen Konsens gab, es ist sehr, sehr leicht zu sagen, die Türken erpressen uns, dann wird eben, das tun sie jetzt auch. Also wir müssen das objektiv ansehen. Erdogan versucht, an der Grenze hässliche Bilder zu schaffen, wie das andere europäische Politiker gesagt haben, um Druck auszuüben. Das ist schon oft passiert in den letzten Jahren, das haben andere in der EU auch gemacht. Aber das ist ein Druck, ohne Zweifel. Aber die Grundfrage ist, dass viele europäische Länder überhaupt kein Interesse haben, hier zu bezahlen, weil sie eh keine Angst haben. Es kommt eh niemand zu ihnen. Das größte solidarische europäische Projekt, das im Einklang war mit unseren Werten und Interessen der letzten Jahre, war diese Hilfe für Syrer in der Türkei. Das haben nämlich alle bezahlt, nicht nur Deutschland, alle. Und die Angst, die ich habe, ist, dass jetzt mit diesem Diskurs, jetzt sind die Türken schuld an allem, noch mehr Staaten sich verstecken werden und sagen, okay, wir sind eh nicht betroffen, wir wollen eh nicht zahlen, dann sollen doch die Griechen und die Deutschen bezahlen. Die machen doch eh schon alles alleine. Weil nach Ungarn kommt sowieso keiner. Ich baue lieber einen Zaun und stelle Soldaten an die Grenze. Und es gibt andere Regierungen, die so denken. Und das ist tatsächlich, glaube ich, die wirkliche Gefahr. Wir haben ein Projekt, das die Kommission wirklich gut hinbekommen hat. Das wirklich etwas bewirkt hat. Die Zahlen der Menschen, die über das Meer kommen, ist von 1 Million in den 12 Monaten vor dem Abkommen auf 26.000 in den 12 Monaten danach gefallen.
Also von der Türkei nach Griechenland?
Von der Türkei nach Griechenland auf die Inseln. Von 1 Million auf 26.000. Und das Erpressungspotenzial des Deals ist ja, das war immer eine absurde Idee. Wir waren bevor wir das Abkommen hatten, vollkommen frei zu entscheiden, aber wir hatten keine Optionen. Die Option war, die Leute kommen auf die Inseln oder wir schießen auf die Boote. Das waren die einzigen zwei Optionen. Und das zweite war illegal, unmoralisch
und das Ende der Flüchtlingskonvention. Die Türken haben dann angeboten, eine dritte Option. Sie nehmen von den Inselleuten zurück, sie kooperieren, wenn sie substanzielle Unterstützung bekommen. Das heißt, im Grunde genommen haben sich dadurch dann beide in eine Win-Win-Situation gebracht. Beide hatten was davon. Seit 6 Tagen haben wir keinen Deal mehr, kein Abkommen. Wir sind wieder frei. Jetzt sind wir angeblich nicht mehr erpressbar. Und wir bemerken, dass unsere Optionen darin bestehen, auf Leute zu schießen oder Boote abzudrängen, was am Ende hoffentlich nicht gelingen wird, weil die Europäer nicht das thailändische Militär sind, die Rohingyas auf Booten einfach in den Ozean hinausstoßen und dort verdursten lassen. Das heißt, wir haben jetzt wieder die Freiheit, zwischen zwei unmöglichen Optionen zu wählen.
Frau Dupont.
Ich würde da gerne einen Aspekt rausgreifen, beziehungsweise zwei Aspekte, weil damit ja auch schon die letztendlich jetzt ja durchaus schon länger andauernde Blockade im Rat auch angesprochen wurde, was das gemeinsame Asyl- und Migrationspaket angeht. Und wir jetzt natürlich in der Situation sind, wo wir sozusagen am offenen Herzen versuchen, am Paket zu operieren, in Anführungsstrichen. Ich glaube, die Grundbedingung dafür, dass wir überhaupt vorwärts kommen und dass wir das, was Sie auch angesprochen haben, Herr Knaus, dass wir den humanitären Standard, die humanitären Werte, die wir für uns auch in Anspruch nehmen, dass wir das auch mit Leben füllen können, wieder hängt daran, dass wir so etwas wie staatliche Ordnung auch herstellen. Und innerhalb der Europäischen Union hängt es vor allen Dingen tatsächlich am Außengrenzschutz. Das ist der im wahrsten Sinne des Wortes die Konfliktlinie, die wir jetzt zwischen der Türkei und Griechenland auch erleben. Und das, was die griechische Regierung gerade macht, ist nicht nur aus ihrem Staatsverständnis heraus und aus dem Verständnis staatlicher Ordnung heraus. Es ist abgedeckt, es ist legitim. Das ist nicht schön, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, dass es den innerhalb der Europäischen Union das Vertrauen unter den Mitgliedstaaten auch wieder so herstellen kann. Denn wenn wir uns zurückerinnern, 2015, 2016 und die Blockade im Rat, lag vor allen Dingen daran, dass sich bestimmte Staatengruppen auf Zusagen, auf verhandelte Dinge nicht mehr verlassen konnten, nicht mehr verlassen haben und dann sozusagen ganz aus dem Paket ausgestiegen sind. Und ich glaube, was wir jetzt erreichen können, ist, wenn wir einen effektiven...
Bitte kleben Sie da doch Namen dran, Frau Dupont. Sagen Sie, welcher Staat sich auf was nicht mehr verlassen konnte?
Wir hatten die Situation, dass die Außengrenzstaaten Schwierigkeiten hatten, die Verfahren durchzuführen, beziehungsweise die Registrierung durchzuführen, das am Ende gar nicht mehr gemacht haben, aufgrund der großen Anzahl.
Also die Registrierung von Flüchtlingen, die auf ihrem Territorium angekommen waren.
Genau, richtig. Und damit fiel sozusagen dann das gesamte Verfahren auch in sich zusammen. Wir haben die Staaten dabei gehabt, die wir auch alle kennen, die dann grundsätzlich die Lehre daraus gezogen haben, wir nehmen gar keinen auf, wir verweigern uns jeglicher Diskussion teilweise ja überhaupt auch erst im Rat. Und ich glaube, was wir jetzt erreichen können mit wenn man das sozusagen unter dem Leidensdruck der aktuellen Situation, ist, dass wir deutlich machen können, dass wir Ordnung an den Grenzen herstellen können und dass wir letztendlich, wenn wir das zusammennehmen mit dem Gerichtsurteil jetzt gerade auch des Menschenrechtsgerichtshofes, dann läuft es tatsächlich auf das Außengrenzverfahren heraus.
Das müssen Sie erklären, welches Gerichtsurteil war das? Was hat es verfügt?
Es ging um die gerichtliche Auseinandersetzung zwischen zwei Asylbegehrenden und dem spanischen Staat und die Frage, ist Ihnen sozusagen das Asylverfahren vorenthalten oder das Recht
auf Asyl? Darf man abschieben, darf man zurückschieben ohne Registrierung, ohne Asylverfahren? Das war die Grundfrage.
Genau, also ist Ihnen das Recht auf Asyl verwehrt worden oder nicht? Und die Rechtsprechung hat in dem Fall klar postuliert, dass wenn es sozusagen einen Massenangriff auf die Grenze gibt, das dann auch zurückgeführt werden darf. Und ich glaube, wenn wir grundsätzlich, um das jetzt auf die europäische Ebene zurückzubeziehen, wenn wir feststellen, wenn wir auch unter den Mitgliedstaaten wieder das Vertrauen herstellen können, dass wir Ordnung herstellen können, dann wird es uns auch das Fenster eröffnen, in anderen Punkten weiterzukommen.
Herr Knaus, Sie wollten sich gerade einmischen, als es um diese Frage des Gerichtsurteils ging.
Tun Sie das ruhig.
Das macht also die Diskussion nur lebendiger.
Rückführungen. Brauchen einen Partner. Es ist total unmöglich. Was in Spanien passiert ist, was ganz was anderes. Die Spanier haben den Marokkanern 2 Männer zurückgebracht und der Gerichtshof hat gesagt, die hätten sich anderswo um Asyl bewerben können, haben es nicht getan. Das war das Urteil. Was wir jetzt sehen, sind wildes Zurückstoßen von Menschen und das auf dem Wasser geht das nicht. Die Vorstellung, dass wir zuerst Ordnung schaffen, ich meine, was Viktor Orban sich vorstellt, ist genau das. Er sagt es offen, ich brauche ihn da jetzt nur zitieren, er sagt das offen. Das Zeitalter der internationalen Menschenrechte ist vorbei, das ist Heuchelei, wir brauchen Soldaten, wir dürfen nicht so zimperlich sein. Im Grunde genommen läuft das darauf hinaus, auf Flüchtlingsboote zu schießen. Also das ist die letzte Konsequenz. Alles andere, was sollen wir denn tun, wenn Leute mit Booten auf die griechischen Inseln zufahren, wie vor dem Flüchtlingsabkommen? Die kommen.
Ist, Herr Neuser, ja.
Es ist dasselbe Wording, das die AfD in Deutschland benutzt.
Genau gleich, genau gleich.
Meuthen hat gesagt, eine wunderbare Aktion, die dort gelaufen ist, mit Granaten, mit Blendgranaten, mit Tränengas etc. gegen die Menschen vorzugehen. Wir haben Werte zu verteidigen in Europa und deswegen müssen wir sehen, wie wir diese Situation lösen. Ein Wort noch zu Griechenland. Wer das Asylrecht begrenzt aussetzt, verstößt gegen europäische Werte. Griechenland kann nicht einfach für 4 Wochen sagen, Asylrecht gilt nicht mehr.
Und Ungarn hat es auch getan.
Ja, und deswegen müssen diese Mitgliedstaaten an Pranger gestellt werden. Wir müssen dies tun, notfalls über finanzielle Mittel. Wir haben hier eine gemeinsame europäische Aufgabe, für die Geld aufgewendet werden muss. Und wenn Mitgliedstaaten in der Lage sind, dabei mitzuhelfen, bekommen die dieses Geld, das zur Verfügung gestellt wird.
Das verstehe ich jetzt nicht, Herr Neuser. Ich muss da kurz unterbrechen. Das verstehe ich jetzt nicht. Sie plädieren dafür, Griechenland an die Kandare zu nehmen, dafür, dass die griechische Regierung für 4 Wochen die Bearbeitung aller Asylanträge ausgesetzt hat. Er hat gesagt, bei uns gibt es jetzt kein Asyl mehr.
Asylrecht ist ausgesetzt.
Ja,
das,
genau.
Das geht nicht.
Das geht nicht. Und die gesamte EU-Spitze war gestern in Griechenland und hat sich bedankt für das, was Griechenland getan hat. Kein einziger hat dort Kritik geübt. Nicht der Parlamentspräsident, nicht die Kommissionspräsidentin, nicht der Ratspräsident, nicht der Ministerpräsident von Kroatien, der gerade die Präsidentschaft der Europäischen Union innehat. Niemand hat an Griechenland Kritik geübt. Also,
ich denke,
auf wen setzen Sie da?
Sassoli war schon etwas differenzierter gewesen in der Frage. Die Lösung kann nur die sein, dass wir die Menschen aufnehmen müssen. Dass wir sagen müssen, wir sind bereit, willige Staaten sind bereit, die Menschen aufzunehmen, um die Situation an der Grenze zu entschärfen.
Frau Dupont, Sie haben gerade den Kopf geschüttelt.
Ja, weil ich auch da wieder zwei unterschiedliche Dinge gerne auseinanderhalten würde. Das eine ist sozusagen die historische Entwicklung oder Nichtentwicklung des gemeinsamen Asyl- und Migrationspakets und das andere ist die aktuelle Situation. Es wird zusammengehalten über sozusagen das Stichwort Ordnung. Weil das gerade auch in den Beiträgen oder in den Wortbeiträgen der Kollegen anklang, der Unterschied tatsächlich zur AfD und zu der Äußerung, die auch Herr Meuthen darüber getan hat, ist, dass der Ansatz der AfD in dem Fall ja tatsächlich kein konstruktiver ist. Wohingegen ich ganz klar sage, wenn wir so etwas wie ein gemeinsames Asyl- und Migrationspaket, wenn wir gemeinsame Verfahrensstandards haben wollen, wenn wir gemeinsame Qualifikationskriterien haben wollen und so weiter und so fort, dann ist der Schutz der Außengrenze die erste Vorbedingung für dieses Funktionieren.
Also man muss erstmal Asyl, also ich spitze das jetzt zu, Frau Dupont, weil mir die Logik dieser Argumentationskette noch nicht ganz einleuchtet. Erstmal muss man die Menschen zurückstoßen, muss man Pushbacks machen. Erstmal muss man das Asylrecht aussetzen, damit wir anschließend in Europa uns verständigen darüber, was das Asylrecht noch wert ist.
Nochmal, ich komme zurück auf meine 2 Stränge. Wir haben eine aktuelle Situation, in der die Europäische Union auch mit unterschiedlichsten Maßnahmen schon deutlich gemacht hat, wie wir bereit sind zu helfen. Mit Frontex-Beamten, mit EASO-Beamten, mit zusätzlichen Mitteln für die humanitäre Situation auf den Inseln in Griechenland. Wir sind dabei, und die Signale verdichten sich ja, dass wir auch mit Erdogan in die Verhandlungen wieder einsteigen werden. Also sozusagen das innerhalb und außerhalb, also diesseits und jenseits der Grenze. Was davon aber losgelöst ist, tatsächlich, und insofern ist es für mich die Grundvoraussetzung dafür, dass wir überhaupt wieder in einen konstruktiven Dialog über das gemeinsame Asyl- und Migrationspaket kommen, ist, dass wir eben genau einem Orban den Wind aus den Segeln nehmen können, indem wir sagen, der Außengrenzschutz funktioniert. Wir unterscheiden, wer schutzberechtigt ist und weiter kann, wer nicht schutzberechtigt ist.
Als passiert Grundbasis das gerade dafür, an der türkisch-griechischen Grenze? Helfen Sie mir nochmal.
Das ist ja aber tatsächlich die aktuelle Situation wiederum, die eine ganz andere Motivationslage hat dessen. Und diejenigen, die an der türkisch-griechischen Grenze gerade stehen, sind nicht diejenigen, die aus Idlib kommen, sondern es sind diejenigen, die von Erdogan als Verhandlungsmasse mehr oder weniger.
Und die haben nicht das Recht, einen Asylantrag zu stellen.
In der aktuellen Situation kann ich die Griechen durchaus nachvollziehen, dass sie das als Abwehrmaßnahme, als Notmaßnahme in der Ausnahmesituation, in der sie sich befinden, gerade auch tun.
Ich habe anfangs gesagt, die Türkei ist ein sicherer Drittstaat. Von daher haben die Menschen die Möglichkeit, dort ihre Anträge zu stellen.
Genau.
Und wer zurückgewiesen wird an der Grenze zu Griechenland, muss in die Türkei zurück. Das muss eine klare Botschaft sein.
Und diejenigen, ganz kurz vielleicht noch, um da einzusagen, diejenigen, die jetzt sozusagen mit der Verheißung oder dem Versprechen auf die Grenzen seien offen auch gelockt worden sind, sind ja in der Regel diejenigen, die tatsächlich auch schon eine Versorgung vor Ort hatten. Teilweise sich auch in, wo die Kinder zur Schule gegangen sind, die sich durchaus auch Jobperspektiven, die sich eröffnet haben und so weiter und so fort. Also eigentlich diejenigen, die schon einen vergleichsweise hohen Schutzstatus auch genossen haben.
Herr Knaus, ich greife jetzt einfach mal die Idee von Frau Dupont auf und sage, das sind eigentlich zwei unterschiedliche Stränge, die man, wenn man zur Lösung kommen will, auseinanderhalten muss. Einerseits muss man eine Problemlösung finden für das, was sich dort gerade zwischen der Türkei und der Europäischen Union abspielt. Vor allem aber muss man eine Lösung finden für das, was in der Europäischen Union seit dem Tod von Dublin II, seit dem Tod der geltenden Flüchtlingsregelung offen geblieben ist, weil keine Lösung zu finden war. Setzen Sie noch darauf, dass die Europäische Union irgendwann für sich wieder definiert, wie sie mit Flüchtlingen umgehen will, was an den Grenzen passieren soll, wer Recht auf Asyl hat und wo diese Menschen dann aufgenommen werden? Haben Sie da noch Hoffnung?
Ich habe seit Jahren nicht den Funken einer Hoffnung, dass angesichts der offenen und klaren Aussagen von vielen europäischen Staaten, die sagen, diese Politik, die wir seit drei Tagen sehen, ist die Politik, die wir wollen. Wir wollen die AfD-Politik 2015. Wir wollen mit Gewalt Leute zurückstoßen. Und wenn uns das gelingt, dann brauchen wir auch kein Geld mehr für den Türken geben. Das ist die Einstellung. Das ist der Plan. Und es gibt viele Regierungen, nicht nur Orban, die das heute so sehen.
Sagen Sie doch die anderen auch noch dazu, damit wir mal einen Eindruck davon bekommen, wie groß dieses Lager auch und wie mächtig dieses Lager in der Europäischen Union ist.
Ich kann Ihnen eine ganze Reihe aufzählen. Also vor kurzem war der österreichische Außenminister, der österreichische Innenminister, also ein Land, das eigentlich bis vor kurzem sehr viele Leute aufgenommen hat, die Visegrad-Länder, der italienische, jetzt in Opposition, aber ehemalige Innenminister Salvini, der wahrscheinlich wieder an die Macht kommen könnte, jedenfalls ist das eine Wahrscheinlichkeit. Die dänische Regierung hat gesagt, sie wollen eigentlich jeden, der in Dänemark, wenn jetzt wieder mehr Leute nach Dänemark kommen, dann werden die alle zurückgestoßen. Das Problem an der Sache ist, dieses Zurückstoßen, jetzt eine ganz einfache Frage für jeden, der das diskutiert, diese Asylreform. Wir hatten jetzt 4 Jahre lang die Bereitschaft der Türkei, jeden zurückzunehmen, von dem wir entscheiden, nach fairen Verfahren, von den Inseln, dass die zurückgeschickt werden können. Wir haben es nicht geschafft. Wir Europäer haben es nicht geschafft zu entscheiden. Das Ergebnis war, im ganzen letzten Jahr, 2019, die ersten 10 Monate des Jahres, haben wir im Durchschnitt 14 Personen im Monat zurückgeschickt, obwohl die Türkei auch 500 genommen hätte. Nicht, weil alle schutzberechtigt sind, in Wirklichkeit sind die alle in den Lagern sitzen geblieben, die Art Leute, die jetzt an die Grenze kommen, sondern weil wir keine Verfahren hinbekommen haben. Und da brauchten wir gar keine Reform. Das ist keine rechtliche Frage, das ist eine Frage der Organisation, des Willens. In Wirklichkeit haben wir immer mehr auch dort auf Abschreckung durch schlechte Bedingungen gesetzt. Und diese Bedingungen sind so katastrophal, dass ein niederländischer Beamter mir vor kurzem gesagt hat, er war gerade wieder dort, ich war vor einem Jahr das letzte Mal in Moria, dass es in Pakistan für Flüchtlinge aus Afghanistan keine so schlechten Bedingungen gibt wie heute in der Europäischen Union. Und jetzt zu denken, wenn wir jetzt das Asylrecht, was ja eine total symbolische Frage ist, wer jetzt nach Griechenland kommt, kann eh keinen Antrag stellen, weil das Asylsystem zusammengebrochen ist. 100.000 unbearbeitete Fälle, jeden Monat kommen mehr Leute. Das heißt, es wird nicht reichen, es für einen Monat auszusetzen. Das wird sich fortsetzen. Die Ungarn haben es auch schon ausgesetzt. Wir geben jetzt alles auf, was wir 2015 verteidigen wollten, weil wir nicht erkennen wollten, und das war der große strategische Fehler der letzten Monate, dass die einzige Alternative zwischen einer unmöglichen Wahl, zwischen vollkommen offenen Grenzen und Brutalität an den Grenzen, die ist, mit den Nachbarn zusammenzuarbeiten. Das ist schwierig, aber es geht. Wir schaffen das mit der Ukraine, wir haben es mit der Türkei jetzt 4 Jahre geschafft. Wir können das schaffen auf der Grundlage unserer Werte. Aber hier im nächsten EU-Budget über Migration und Grenzschutz zu reden und so etwas rauszulassen, und dann zu hoffen, dass wir
mit... Wie die Hilfe für die Türkei rauszulassen.
Ja, und dann zu hoffen, dass wir mit brachialen Methoden, Aussetzen des Asylrechts als Signal, Militarisierung der Grenze, das Zurückstoßen von Booten. Also ich hoffe schon, dass die Kommission als Wächter der Verträge darauf hinweist. Ich verstehe, ich habe volle Sympathie für die griechische Position. Griechenland ist in einer unmöglichen Lage. Aber je schneller wir rauskommen mit einem realistischen Vorschlag, der zurückgeht zu einer Situation, die wir jetzt 4 Jahre hatten, mit Verbesserungen bei den Verfahren auf den griechischen Inseln und damit das Flüchtlingsrecht retten, desto besser. Und jetzt mit dem Finger aufeinander zu zeigen und sagen, Erdogan hat begonnen, was er natürlich hat, weil er nicht mehr Leute stoppt, die in Boote steigen. Es gibt keine internationale Verpflichtung, Exit-Kontrollen zu machen. Es gibt eine internationale Verpflichtung, Boote nicht, die auf griechischem Territorium sind, nicht in Gefahr zu bringen oder zurückzustoßen. Das, was die Kommission jetzt probiert auf dem Meer, wird scheitern.
Ich denke,
und dabei geben wir unsere Werte auf.
Wir haben ein großes Versagen auch bei der Kommissionspräsidentin, die bei ihrer Wahl anderes versprochen hat. Wer gestern ihre Einlassungen gehört hat an der Grenze, hat mich daran erinnert, dass sie früher mal Verteidigungsministerin war. Sie hat vom Schild gesprochen, von einem Schild, von einem Abwehrschild und hat überhaupt nicht die humanitäre Situation der Menschen dort im Blick gehabt. Das müssen wir unbedingt tun, wenn wir an europäische Werte uns orientieren wollen.
Frau Dippon.
Wenn ich da kurz einhaken darf, die Kommission wird ihr Punkteplan vorstellen zur aktuellen humanitären Situation, vor allen Dingen in Griechenland. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, also sozusagen der Vorwurf, dass Sie es rein aus einer verteidigungspolitischen Perspektive, so wie Sie es gerade ja im Grunde genommen angedeutet haben, den halte ich für falsch. Weil unter anderem auch über 700 Millionen Euro der Kommission nochmal oder
ganz,
der Europäischen Union bereitgestellt
werden.
Es wäre allerdings genauso komisch, es wäre auf einmal nicht da. Also ich glaube, man kann jetzt nicht die Kommission dafür kritisieren, dass sie Mittel für humanitäre Unterstützung zur Verfügung stellt. Das wäre jetzt ein bisschen zynisch, wenn ich ehrlich sein soll. Ich würde gerne noch mal kurz auf Herrn Knaus auch antworten, weil ich schon Veränderungen in Europa auch wahrnehme und wir schlicht und ergreifend uns auch immer wieder die Frage stellen müssen, ob die internationale Weltlage nicht auch automatisch mehr oder weniger dann auch immer wieder aufeinanderfolgende Ereignisse auch kreieren wird, die das Thema Asyl und Migration für uns auf einer sehr hohen Agenda halten werden. Ganz kurz vielleicht noch zu Griechenland. Wir waren uns alle darüber einig, dass der Flaschenhals in Griechenland vor allen Dingen die Verfahrenslänge ist. Und insofern, die neue griechische Regierung ist noch nicht so lange im Amt. Das Asylgesetz ist eines der ersten Bereiche gewesen, die sie jetzt auch umgesetzt haben. Es gilt seit Anfang des Jahres. Also wir sind im Grunde genommen mitten in der praktischen Erprobung sozusagen. Und ich sehe schon, dass tatsächlich jetzt die Verfahren, und auch da ist dann wieder die Frage der Ordnung, wenn wir gemeinsam eine Lösung finden wollen, dann müssen wir Verfahren entwickeln und uns auf Verfahren auch verlassen können. Und vielleicht als Nebenaspekt letztendlich auch diejenigen, die bei uns Schutz suchen, müssen sich auf Verfahren verlassen können. Insofern hat Griechenland da genau die richtigen Schritte unternommen.
Aber es steht da ein ganz schwieriges Bild im Raum, dass der Herr Knaus, und das möchte ich ganz zum Schluss nochmal Ihnen beiden hier im Studio zeigen, dass der Herr Knaus entworfen hat, die Europäische Union steht gerade in der akuten Gefahr, den moralischen Bankrott erklären zu müssen. Sehen Sie diese Gefahr, ganz kurz zum Schluss, sehen Sie diese Gefahr, Frau Dupont?
Ich sehe es genau andersrum. Wenn wir das jetzt vernünftig hinbekommen, wenn wir jetzt bei dem Asyl- und Migrationspaket vorankommen, dann werden wir unsere humanitären Standards schützen und aufrechterhalten können.
Herr Nusse. Ich sehe die Gefahr und ich sehe sie deshalb, weil viele Staaten bei ihrer Position bleiben, wie Ungarn, Slowakei, Tschechien etc. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass die willigen Staaten sich hier zusammenschließen und mit einer Lösung vorangehen.
Herr Neuser, Frau Dupont, Herr Knaus, ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben für diese Diskussion heute Abend hier im Deutschlandfunk. Meine Damen und Herren, Ihnen danke ich fürs Zuhören. Wir konnten die Antworten nicht liefern. Ich hatte auch nicht große Hoffnung, dass dies innerhalb dieser 45 Minuten gelingen würde. Die Antworten auf die Fragen, die ich ganz zu Beginn aufgeworfen hatte. Ein Thema, das uns bestimmt noch viele Jahre begleiten wird und das auch bestimmt noch viele Diskussionssendungen bestimmen wird. Einen schönen guten Abend wünsche ich aus Brüssel.
Das war die Sendung zur Diskussion. Menschen zwischen den Fronten, Europas Flüchtlingspolitik. Es diskutierten die Europaabgeordnete Lena Dupont, CDU, Gerald Knaus von der European Stability Initiative und der Europaabgeordnete Norbert Neuser, SPD. Die Diskussionsleitung hatte Peter Kapern.